Hallo und herzlich willkommen im Podcast vom ICF St. Gallen. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichernde Gedanken für deinen Alltag.
Guten Abend miteinander. Das Übergabegebet, bete das Übergabegebet, hat das Jesus jemals gesagt? Nein, hat er nicht. Ist es wegen dem falsch? Nein, ist grundsätzlich nicht falsch. Aber es ist wichtig, dass wir gewisse Sachen hinterfragen, die wir einfach so für selbstverständlich nehmen in unserem Glauben als Christen. Ich möchte euch ein Erlebnis von mir erzählen, das ich hatte, um das ein bisschen veranschaulichen, was ich sagen will mit dem Thema Übergabegebet, was gut ist daran, was vielleicht eben nicht so gescheit ist daran. Vor 2 Wochen konnte ich auf Kambodscha gehen, ins ICF dort. Ich konnte anschauen, was die Familie Struppler, die das gegründet hat, was die dort alles Geniales machen. Ich durfte dort predigen, am Sonntag in 3 Celebrations bereits. Die haben vor 2,5 Jahren angefangen, haben 3 Celebrations bereits. Sie treffen sich immer noch im Wohnzimmer von einer Villa, oder? Haben knapp 200 Besucher jeden Sonntag, haben eine Sozialarbeit auf die Beine gestellt, wo sie Kinder besuchen in den Dörfern, wo sie die Patenschaften vermitteln. Und die gehen sie dann auch jeden Sonntag einsammeln, bringen sie in die Kids Church. Und in der Kids Church hat es parallel zum Gottesdienst in der Villa hat's nochmal eine Kids Celebration mit 250 Kindern. Und jeden Sonntag kommen mehr Kinder. Also ganz krass, was ich dort erleben durfte. Jetzt als krönenden Abschluss, der Andy, der Pastor dort unten, ist ein guter Freund von mir und er hat mir einen krönenden Abschluss schenken und so sind wir miteinander dirtbiken. Also wir sind mit der TÜV Querfeld eingegangen. Das hat dann ungefähr so ausgesehen. Das ist so ein ganz neuer 20-jähriger TÜV, oder? So richtig gut beieinander. Eben leider natürlich nicht. Und ich bin einfach so als Information, ich habe keinen erfahrenen TÜV-Fahrer. Ich habe nicht die schwere Prüfung. Also ich darf in der Schweiz mit diesen Verkehrsbehinderungen darf ich rumfahren. Mit denen, die so eine geile Nummer hin haben. Oder? Und dann geht es den Berg auf. Und dann schäme ich mich manchmal schon ein bisschen. So, für mein Mann ist das nicht das Beste. Aber ich weiss, es ist eine Zeit der Entschleunigung, in der ich drin lebe. Und irgendwann wird die Zeit der Beschleunigung auch bei mir eintreten. Auf jeden Fall sind wir miteinander durch Wald und Wiese. Also Wiese hat sie dort nicht so viel, aber Wald, Urwald. Und das sieht dann so aus. Es war eine ganz staubige Angelegenheit. Wir waren eine Gruppe von 7 Personen. Und vorangegangen ist der Guide. Also der, der die ganze Gegend kennt wie sein Hosensack. Der ist vorausgefahren und es hat natürlich die Regel gegeben, dass immer, wenn man an eine Kreuzung gekommen ist, haben alle dort gewartet, bis der Letzte aufgeholt hat. Der war leider meistens ich. Und wenn der Letzte aufgeholt hat, hat man dann weiterfahren können. Nicht, dass nur einer verloren geht oder sich verirrt. Und ich habe gewusst, ich muss einfach möglichst näher beim Guide bleiben. Ich will die Gruppe nicht verlieren. Und zum Teil hat es wirklich eine extreme Staubwolke gegeben. Weil es ist nicht Regenzeit und wenn nicht Regenzeit ist, dann regnet es nicht. Und dann ist alles trocken und staubig. Die Fussgänger nebenan haben sich einmal so das Maul verdeckt, weil es so ein riesen Staub war, man hat zum Teil bis zu 20 Meter keine Sicht mehr gehabt. Weil ich ein vernünftiger Mensch bin, bin ich vom Gas weg und habe gewartet, bis der Staub sich legt und habe wieder aufholen oder irgendwie. Das war immer so mein innerer Stress. Immer, hoffentlich verliere ich den Guide nicht. Ich habe nämlich kein Handy da. Und auch wenn ich ein Handy da hätte, ich hätte ja sowieso keinen Empfang. Ich habe auch kein Wasser da. Herr, du siehst, ich habe kein Wasser bei mir. Lass mich den Guide nicht verlieren. Und ich habe kein Kambodschanisch können und Kambodschaner können kein Deutsch und auch kein Englisch. Also mindestens die selben dort im Urwald nicht. Gut, das war so meine Situation. Und ich habe einfach gewusst, ich muss möglichst näher beim Guide bleiben. Ich habe gewusst, es bringt nichts, wenn ich am Guide am Anfang sage, Guide, ich glaube an dich. Ich bin überzeugt, du kennst dich aus in dieser Landschaft. Ich finde das super, dass du der Guide bist. Gang du voran, aber ich weiss selber, wo ich durch will. Guide, ich glaube an dich. Und dann wäre ich irgendwo durchgefahren und wäre traurig in der Wüste verdurstet. Ganz einsam und alleine. Wenigstens ein gemeinschaftlicher Tod, wäre noch schön, oder? Auf alle Fälle ist es genauso, oder kann es genauso sein, mit dem Übergabegebet, oder? Ich kann sagen, Gott, ich glaube an dich. Aber es verändert nichts an meinem Leben. Erst dann, wenn ich dem Jesus nachfolge, schaue, wie er lebt, schaue, wodurch er geht, erst dann hat es einen Impact auf mein Leben. Also wenn Jesus nicht gesagt hat, du musst das Übergabegebet beten, was hat er dann gesagt? Wir lesen das im Johannes 1,43. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus, auch ihn forderte er auf, folge mir. Also Jesus hat gesagt, folge mir. Komm mit. Follow me. Wenn ein Übergabegebet, das ungefähr folgendermaßen tönen kann. Jesus, ich sehe ihn ein, ich habe Fehler gemacht in meinem Leben, vergib mir meine Schuld. Komm in mein Leben, verändere du mein Leben. Amen. Wenn so ein Gebet das erste Mal von einem Menschen gebetet wird und es ernsthaft gemeint ist, dann ist es ein guter Anfang. Dann ist es ein guter Anfang in eine Nachfolge von Jesus. Aber es ist nicht das Ziel. Wir sind nicht in einer Religion, wo man ein Konzept erfüllen muss. Und dazu gehört halt, dass man ein Gebet betet und man muss es genau so beten, mit genau den Worten, die aufgeschrieben sind. Weil sonst hast du ein Problem, weil wenn du ein Wort nicht vergessen hast, dann nimmt es Gott leider nicht ernst. Und dann kannst du es vergessen mit Gott. Also das Übergabegebet muss ein Anfang sein. In einer Nachfolge, wo ich sage, Jesus, du bist mein Guide. Jesus, dir folge ich nach. Der Ruf, follow me, folg mir, den nehme ich ernst. Ich komme mit. Dort, wo du hergehst, dort gehe auch ich her. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Beim Übergabegebet, wenn ich das von Herzen bete, oder eben auch nicht von Herzen, das kommt aus, erst nachher. Also ob eine tatsächliche Übergabe stattgefunden hat von meinem Leben, dass ich mein Leben übergeben habe in die Hand von Jesus, das wird erst später sich zeigen. Nämlich anhand von dem, wie ich lebe, anhand von dem, wie ich Entscheidungen treffe, anhand von dem, wie ich mit meiner Ehefrau umgehe, mit meinen Kollegen, mit meinen Kindern, mit meinen Angestellten, mit meinem Vorgesetzten, mit meinem Geld, mit meiner Zeit. Erst dort wird sichtbar, ob die Übergabe wirklich tatsächlich stattgefunden hat. Und darum sagt Jesus nicht, bete ein bestimmtes Gebet und wenn du das Gebet betet hast, dann kommst du in den Himmel. Sondern er sagt, folg mir nach. Komm mit mir. Ich zeige dir, wodurch es geht. In der Bibel gibt es so verschiedene Bezeichnungen für die Menschen, die Entscheidung treffen, um dem Jesus nachzufolgen. Nämlich, Jesus selber nennt uns in Markus 16,17 Glaubende bzw. Gläubige. Also die Leute, die am Guide vertrauen und sagen, ich glaube, was du sagst, das stimmt. Ich komme mit dir. Im ICF Kambodscha, wo ich predigt habe, habe ich gemerkt, die Leute, die sind recht einfach gestrickt, die Zuhörer. Und das ist cool, weil sie haben zugelassen, was ich gesagt habe. Und sie haben überlegt und dann haben sie entschieden, glaube ich es oder glaube ich es nicht. Ich habe einen Aufruf gemacht am Schluss meiner Predigt. Ich habe gesagt, hey, look, Jesus hat versprochen, alle die den Heiligen Geist wollen, die kommen dann über. Wenn du willst, komm führe. Die Leute haben gehört, haben überlegt, haben sich entschieden und viele sind führe gekommen. Also das sind die Gläubigen, das sind die, die hören und sagen, ja Jesus, ich glaube dir und ihm folgen. Dann in der Apostelgeschichte 6,3 hat es den Vers, wo Geschwister drin vorkommt und wir sind Geschwister voneinander, weil wir den gemeinsamen himmlischen Vater haben. Auch das zeigt wieder, wir haben uns entschieden, in die Identität hineinzukommen als Kind Gottes. Wir folgen ihm nach. Was er sagt, unser himmlischer Vater, was er sagt, ist uns wichtig. Und das ist das, was uns verbindet. Dann in der Apostelgeschichte 9, Vers 2 ist die Rede von den Anhängern des neuen Weges. Das ist noch recht eine gefreakte Bezeichnung. Vielleicht hast du die noch nie gehört. So. Hast du gewusst, du bist ein Anhänger vom neuen Weg? So neu ist der auch wieder nicht mehr. Der war dazumal neu, oder? Vor ein bisschen mehr als 2000 Jahren. Und eine andere Bezeichnung ist Römer 1,7. Dort werden wir als die Heiligen bezeichnet. Die Heiligen, die geheiligt sind durch das Blut von Jesus. Wir lesen dann in der Apostelgeschichte 11,26. In Antiochia wurden die Nachfolger Jesu auch zum ersten Mal Christen genannt. Also dort ist so eine Veränderung passiert, dass man nicht mehr gesagt hat, Nachfolger von Jesus, sondern Identifikationspunkt Christ. Christ bedeutet, du bist ein Nachfolger von Jesus. Das bedeutet, was Jesus sagt, nimmst du ernst. Wenn er sagt links, gehst du links. Wenn er sagt rechts, gehst du rechts. Wie am Guide, wo ich nachgefahren bin durch die kambodschanische Wüste. Und ich sage nicht einfach, Jesus, ich glaube an dich und ich mache selber noch ein bisschen weiter, wie ich denke, dass es richtig ist, sondern ich follow den Guide. Ich gehe am Führer hinten rein. Also Jesus, du beeinflusst meine Entscheidungen, meine Beziehungen, mein Umgang mit dem Geld und dem Zeit und allem drum und dran. Jetzt ist es so, wenn ich an Jesus glaube, gibt es immer so zwei verschiedene Konzepte. Das eine Konzept ist, dass ich sage, ja, eigentlich ist Regeln einhalten einfacher. Und das andere Konzept ist so das Beziehungskonzept, wo ich verstanden habe, es geht um eine Freundschaft mit Gott. Jetzt ist es so, ich muss mir überlegen, was will ich? Will ich einfach Gesetze erfüllen? Oder entscheide ich mich für eine Beziehung? Und Beziehung, das hast du sicher auch schon herausgefunden, Beziehung ist zum Teil ein bisschen kompliziert. Ich bin jetzt 14 Jahre verheiratet, ich habe Autorität, um das zu sagen. Beziehung ist zum Teil ein bisschen kompliziert. Zum Teil ein bisschen mehr, zum Teil ein bisschen weniger. Aber es ist zum Teil ein bisschen kompliziert. Wenn ich in meiner Ehe mit meiner Frau alles schön regeln könnte, alles schön besprechen, Erwartungen kommunizieren, ich sage, schau, Schatz, ich erwarte von dir, bum, 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 und dann ist gut. Und du erwartest von mir das und das und das und das, und dann ist gut. Dann tun wir einfach unsere Erwartungen erfüllen. Aber ist das eine Beziehung? In einer Beziehung geht es noch etwas tiefer. In einer Beziehung redet man miteinander. In einer Beziehung probiert man einander zu verstehen. Auch wenn man zum Teil das Gefühl hat, es ist unmöglich. Oder mir hat mal einer gesagt, du musst deine Frau nicht verstehen. Du musst sie nur lieben. Ja, und ich gesagt, ja, du bist ein geiler Sieg. Ich sage das mal meiner Frau. Weißt du, ich muss dich nicht verstehen. Ich muss dich nur lieben. Also es gibt so die Leute, die sagen, ja, weißt, mir ist eigentlich einfacher, zum einfach die Regeln erfüllen und Gesetzli und Beziehung ist mir zu kompliziert mit Gott. So ein Gesetzli Christ oder ein Gesetzli Gläubiger geht am Sonntag in die Kirche und lebt am Montag so sein egozentrisches Leben weiter. Wo er sich überlegt, wie weit kann ich gehen, dass Gott mich noch gern hat. Was kann ich, wie weit kann ich noch die Grenzen austesten, dass ich bei Jesus noch dazugehöre? Oder eine andere Überlegung ist vielleicht, was gibt es für Bibelstellen, wo könnte mich dabei rechtfertigen, dass ich das und das Verhalten kann akzeptieren in meinem Leben? Anstatt dass ich probiere, den Geist von Gott zu verstehen, der das inspiriert hat. Oder ich überlege mir, ja, wie viel, oder möglichst wenig, aber wie viel muss ich tun für den Gott und Kirche, dass ich noch gerade so knapp als Christ durchgegangen. Also das sind also zwei völlig verschiedene Konzepte, wo ich den anderen dann sage, hey, look, Jesus, ich liebe dich, ich folge dir. I follow you. Ich höre deinen Ruf und ich will mit dir gehen. Die Frage ist, was will ich? Was willst du? Im Johannes 10, 4 und 5 heißt Folgendes: Wenn seine Schafe am Herzini den Stall verlassen haben, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen, ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Das ist so ein bisschen Schafskund für uns zivilisierte Menschen, die keine Ahnung mehr haben von Tieren. Jesus bringt ein tiefes Leiterschaftsprinzip mit ganz einfachen Worten auf den Punkt. Wo er sagt, schau, genau so wie die Schäfli am Hirt vertrauen, vertrauen meine Kinder mir. Am anderen vertrauen sie nicht. Also das bedeutet, ich brauche Vertrauen, um Jesus nachfolgen zu können. Und das ist das einfache Leiterschaftsprinzip. Wenn Menschen dir nicht vertrauen, dann werden sie dir nicht folgen. Außer du hast viel Geld, das du ihnen zahlen kannst. Dann kannst du sie dazu bringen, dass sie dir folgen, obwohl sie dich nicht so cool finden und nicht so vertrauenswürdig. Aber wenn es einfach nur um deine Person geht, wenn ein Mensch dir vertraut, dann folgt er dir. Also brauchen wir Vertrauen, um Jesus nachfolgen können. Und Vertrauen kann nur dann entstehen, wenn ich dem Gott einen Vertrauenskredit bringe. Und sage, ich belaste meine Vertrauenskreditkarte mit Vertrauen und mache einen bestimmten Schritt. Und dann schauen wir, was Gott macht. Wie er reagiert auf mein Leben. Nur so kann ich das Vertrauen stärken. Nur in dem, dass ich das Risiko eingehe, dass eben das Vertrauen enttäuscht wird. Also Vertrauen muss aufgebaut werden und das passiert durch einen Vertrauensvorschuss. Jetzt, wenn wir Jesus kennenlernen, damit wir ihm vertrauen können, dann gibt es ganz einfache Möglichkeiten. Ich kann das anhand vom Leben von anderen Menschen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind. Und ich erinnere mich an wo ich Kind war. Ich habe immer die Schuhe von meinem Vater gesehen, beim Eingang stehen. Und die haben mich fasziniert. Die waren so gross. Und ich war so klein und hatte so kleine Füße. Und ich dachte, wow, eines Tages werde ich auch in die grossen Schuhe reinpassen. Kennt ihr das auch? Sind ihr auch in die Schuhe von eurem Papi oder von eurer Mami eingeschlafen? Habt ihr vielleicht sogar noch so ein Foto im Fotoalbum, wo ihr so rumlauft mit den Schuhen vom Papi oder von Mami? Weil der Papi oder das Mami war einfach dein Held. Und du denkst, wow, wenn ich mal gross bin. Und ich wollte so werden. Mein Papi hat auch im Keller so einen Koffer gehabt. Ganz einen grossen Koffer, gefüllt mit Erinnerungen aus seinem Leben. Und ich wollte immer wissen, woher komme ich, wer ist mein Papi, was ist seine Vergangenheit und seine Geschichte. Und ich habe es geliebt, um in dem Koffer zu wühlen und herauszufinden, was hat mein Papi alles erlebt. Und ich stelle mir so vor, wenn meine Kinder grösser werden und sie mal herausfinden, wer ich bin, sie werden meine Facebook-Timeline relativ genau durchforsten. Und herausfinden, wo war mein Papi? Was hat er gepostet? Wieso hat er es gepostet? Was hat er denn da gepostet? Wer ist denn das? Und so weiter. Zum herauszufinden, anhand von der Vergangenheit, wer ich bin. Was ich alles durchgemacht habe und erlebt habe. Und das können wir bei Jesus. Ich meine, wenn wir eigentlich Jesus nachfolgen auf Facebook, sag jetzt mal, oder sonst auf Social Media, ist es eigentlich nichts anderes, als wenn wir sein Leben lesen. Wenn wir lesen, was ist über ihn geschrieben. Und das lesen wir in den vier Evangelien in der Bibel. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Also wenn du Jesus nachfolgen willst, lern ihn kennen durch das, dass du anfängst, sein Leben zu studieren. Indem du anfängst, in seine Schuhe zu entdecken und in seine Schuhe anfängst zu laufen. Und jetzt denkst du vielleicht, ja weisst, ich bin relativ ein misstrauischer Mensch. Mir fällt es schwer, zum Gott zu vertrauen. Weil ich vertraue grundsätzlich niemandem. Wenn du das bist, dann würde ich dich hinterfragen, sagen, bist du ganz sicher, dass du niemandem oder sehr wenigen Leuten vertraust? Weil ganz allgemein, du vertraust mehr Leuten, glaube ich, als dass dir bewusst ist. Zum Beispiel vertraust du deinem Automechaniker. Du vertraust ihm, dass er die Bremse gut eingestellt hat, dass er alle Schrauben schön angezogen hat. Oder tust du regelmäßig, wenn du das Auto oder den TÜV aus dem Service holst, tust du dann immer einmal ums Auto herumlaufen, schauen, ob jeder Blinker funktioniert und jedes Lämpchen. Und noch eine Probefahrt machen, um zu schauen, ob auch noch Bremse tut, oder? Und Kupplung und alles. Macht niemand von uns. Weil wir vertrauen unserem Garagist. Und wenn du an die Ampeln ankommst, hast du dich schon jemals hinterfragt und denkt, kann ich der Ampel vertrauen, dass sie wirklich nur dann grün wird, wenn sie grün werden darf? Wenn es grün wird, fahrst du. Weil an der Ampel kannst du vertrauen. Oder wenn in ein Flugzeug einsteigst und du gehst in die Ferien oder in deine hart verdienten Ferien. Ich meine, überlegst du dir, ob der Pilot vielleicht ein Gläschen zu viel getrunken hat vorher und die Startbahn irgendwie nicht so recht findet? Überlegst du nicht? Oder dein Arzt vom Vertrauen, oder besser gesagt, deine Ärztin vom Vertrauen. Was die uns alles an Medikament geben. Jedes Medikament, das du schluckst, ist ein Vertrauensbeweis an die Leute, die das hergestellt haben. Ohne, dass es mir merken. Wenn du im Restaurant bist, der Koch, du vertraust ihm. Obwohl du ihn noch nie gesehen hast. Du weißt nicht einmal, wie der aussieht. Du hast keine Ahnung, ob er Rastas hat oder eine Glatze. Du weißt nicht, ob er die Hand gewaschen hat nach dem WC. Du vertraust ihm, dass er dir nicht ins Essen spuckt, bevor es serviert wird. Du vertraust ihm. Also, wenn wir doch so Menschen eigentlich Vertrauen entgegenbringen können, sollte es doch wirklich nicht so schwierig sein, zum unserem Gott im Himmel, wo dich und mich wunderbar gemacht hat, auch Vertrauen entgegenzubringen. Dass er es gut meint mit dir. In der Apostelgeschichte 3,19 heisst es, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Ich habe da extra eine alte Übersetzung genommen. Wegen diesen zwei Wörtern, die drin sind. Buße tun und Bekehrung. Also wenn ein Mensch anfängt, sich Gott hinzuwenden, dann tut er Buße, was bedeutet, dass er sich vom alten Leben abwendet. Und das alte Leben steht für das Leben ohne Gott. Dort, wo ich Fehler gemacht habe, fange ich an, wieder Fehler in die Ordnung zu bringen. Wenn ich Sachen gestohlen habe, kann ich sie zurückzahlen. Wenn ich Leute verletzt habe, kann ich mich entschuldigen und so weiter. Mit der Buße kommt Bekehrung und Bekehrung ist die Hinwendung zu Gott. Und der ganze Prozess, den nennt man Rückkehr. Und das ist der Moment, wo ich mich entscheide, Jesus, ich folge dir nach. Das ist der Moment, wo ich mich entscheide für die Rückkehr. Der besteht aus Buße und aus Bekehrung. Also ich komme zurück zu dir, Jesus, und ich entscheide mich, dir zu folgen. Wieso Rückkehr? Weil alle von uns sind geboren in der perfekten Beziehung mit Jesus. Und irgendwann haben wir uns entschieden, Gott nicht mehr ernst zu nehmen und nicht mehr ihm nachzufolgen. Und dann kommt der Moment, wo wir wieder rückkehren. Meine Rückkehr zum Beispiel, und darum ist auch das Übergabegebet so schwierig, meine Rückkehr war ein Prozess, jetzt in meinem Fall, von ca. 6 Monaten. Ich habe überlegt, ich habe gebetet, ich habe geschwätzt mit Menschen, ich habe Probleme gemacht, ich habe Probleme gehabt, ich habe Fehler gemacht, hin und her gerissen gewesen. Und so nach 6 Monaten war mein Rückkehrprozess abgeschlossen gewesen. Und ich bin Jesus nachgefolgt und dann abgegangen, wie eine Rakete. Das kennst du vielleicht auch von deinem Leben. Irgendwo hast du einen Startpunkt. Und vielleicht hast du dort ein Übergabegebet gebetet. Das war dein Startpunkt, die Rückkehr. Dann bist du abgegangen. Senkrechtstarter. Oder hast du Jesus erlebt? Hast du den Heiligen Geist erlebt? Hast du gemerkt, boah, mit Gott ist alles möglich? Und du bist so begeistert gewesen. Du hast gedacht, hey, besser kann es nicht mehr werden. Das ist der Teil in unserem Leben, für das brauchen wir keinen Plan. Das passiert, das ist dann, wenn wir begeistert sind von Gott. Irgendwann kann es aber sein, dass die erste Enttäuschung kommt in unserem Leben. Vielleicht beantwortet Gott das Gebet nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Vielleicht gibt es eine Verletzung durch jemand anderes, der sich Christ nennt und du denkst, das kann ja nicht sein. Und deine Begeisterung flacht ab und du hast so eine Plateauphase. Und dann auf einmal bist du völlig desillusioniert und kommst in den Sinkflug. Und weißt du, wie oft habe ich schon erlebt, Menschen, die so gestartet sind, ein Plateau gehabt haben und so wieder weggekommen sind von Gott. Ich habe mir überlegt, wie um alles in der Welt ist es möglich. Das Problem ist der Punkt. Das Problem ist ja nicht die Enttäuschung. Weil Enttäuschung gehört zu unserem Leben. Enttäuschung gehört auch zum Glaubensleben. Das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist, wie wir damit umgehen. Und wie wir damit umgehen, entscheidet über unsere Zukunft. Und dass wir gut damit umgehen können, brauchen wir einen Plan. Und damit wir da in dem Moment einen Plan haben, bringt dir eben das Übergabegebet dann nicht mehr viel. Sondern da kommt aus, ob du in dieser Zeit wirklich Fundament gebaut hast mit Jesus oder ob es einfach nur ein Hype war. Aufbauen, damit da nicht schnell wieder abstürzt. Und das ist der Plan, den wir brauchen. Mein Plan ist der, dass ich weiss, ich brauche andere Menschen um mich herum, die mir helfen, wenn ich Enttäuschungen erlebe. Die mir eine Perspektive geben, die für mich beten, die da sind für mich, wo wir miteinander Jesus folgen können. Folg mir nach, sagt Jesus. In Johannes 12, 26 sagt er, wer mir dienen will, der soll mir folgen. Denn wo ich bin, soll er auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Gott wird dich ehren, wenn du ihm dienst. Das ist doch ein krasses Versprechen. Ich will zum Schluss kommen mit dem Bild von dieser wunderbaren Jesus-Pille. Weil das ist eine Pille voller Liebe. Das ist eine Jesus-Pille. Wenn du ein Medikament nimmst, weil du krank bist oder weil du dein Immunsystem aufbauen willst, weil du Vitamine schlucken willst, was auch immer. Wenn du Medikament nimmst, es bringt nichts, wenn du das Medikament in deinem Mund behaltest. Du musst es abschlucken. Und dann, wenn du das Medikament abschluckst, kann es anfangen, sich entfalten und wird von innen her dich heilen. Genauso ist es mit Jesus. Ein Übergabegebet kann ich einfach mit meinem Maul bla bla. Es ist wie wenn ich die Jesus-Pille nur im Maul hineinpalte und nicht abschlucke. Ich kann viel über Jesus reden, ich kann wirklich auch krass so beten, als wäre Jesus mein bester Freund. Aber wenn ich ihn nicht abschlucke, dann kommt er nicht zur Entfaltung in meinem Leben. Wir werden jetzt eine Zeit nehmen vom Abendmahl. Wir haben da einen Traubensaft und Brot hergestellt. Und Jesus hat einmal ganz etwas Krasses zu seinen Jüngern gesagt. Er hat gesagt, wer nicht will, mein Leib essen und mein Blut trinken, das ist nicht wert, mein Jünger genannt zu werden. Und seine Jünger, seine Nachfolger haben gedacht, hey, was läuft mit dir? Und dann hat er sein Blut vergossen am Kreuz und sein Leib hingegeben. Und dann haben sie verstanden, was er gemeint hat. Nämlich dem Jesus nachfolgen, dort sein, wo auch er ist. Das bedeutet, sein Leib essen und sein Blut trinken. Und das tun wir symbolisch, tun wir das uns immer wieder in Erinnerung rufen. Durch den Traubensaft und durch das Brot. Und ich möchte dich einladen, heute Abend einfach mit uns zusammen das Abendmahl zu nehmen. Vielleicht ist es für dich wie ein Übergabegebet, wo du sagst, heute ist der Moment, wo ich den Moment, wo der Prozess der Rückkehr einläute. Und zwar mit dem Abendmahl. Ich sage mit dem Abendmahl, Jesus, dir will ich nachfolgen. Vielleicht willst du das einfach wieder auffrischen. Vielleicht hast du aber auch einen konkreten Schritt, wo du weißt, dass Gott will, dass du gehst und du schiebst ihn führen und schiebst ihn führen. Und Jesus sagt in dem Punkt, hey, komm, vertrau mir, folg mir nach, vertrau mir. Und darfst du einfach heute Abend das Abendmahl nehmen und sagen, okay, ich will auch in dem Punkt dir vertrauen, Jesus. Ich will dein Blut trinken und dein Leib essen und somit sagen, du sollst nicht einfach nur auf meinen Lippen sein, sondern auch in meinem Herz. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns vorangehst. Und mir ist bewusst worden, heute Abend, es nützt nichts. Dein Vorangehen nützt nichts, wenn ich dir nicht folge. Vergib mir, wenn ich zu viel Distanz bekommen habe zu dir, meinem Guide. Ich will wieder aufschliessen, ich will wieder ganz näher sein bei dir. Ich will wieder sehen, wo du links gehst, wo du rechts gehst. Ich will näher sein bei dir. Und auch der eine Punkt in meinem Leben, wo du siehst, wo mir schwerfällt, um dir zu vertrauen. Ich will dir den Vertrauensvorschuss jetzt geben. Sag auch, wenn ich nicht sicher bin, wie es rauskommt, ich will dir vertrauen, weil ich weiss, du wirst es gut machen. Amen. Lass uns einfach die Zeit nehmen, das Zweite, das Dritte oder alleine. Du darfst natürlich auch einfach sitzen bleiben und die Atmosphäre geniessen. Lass uns jetzt die Zeit nehmen, während dem Abendmahl.
Falls du Fragen hast oder Gebet willst in Anspruch nehmen, melde dich doch einfach unter info@icf-sg.ch und wir werden gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Natürlich würden wir dich auch gerne in einer von unseren Celebrations persönlich begrüßen. Dazu findest du Informationen unter www.icf-sg.ch.